Der dritte Advent hat zum Thema, da ist der Wegbereitung. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, er kommt gewaltig. So das Bibelwort zum dritten Advent. Der Predigttext für den diesjährigen dritten Advent aus dem Römerbrief, ja, erinnert vielleicht an einen Adventskranz, auf dem, wie heute eben am dritten Advent, drei Kerzen brennen. Paulus steckt uns heute Morgen zu diesem Thema Wegbereitung. Und der Frage, wie bereite ich dem Herrn den Weg, dem der gewaltig kommt, steckt uns zu diesem Thema drei Kerzen auf und gründet sie fest. Ja, wie in einem, die Kerzen in einem Adventskranz. Wo? Das werden wir entdecken. Ich lese uns den Predigttext aus Römer 15, die Verse 4 bis 13 und lade sie ein. Wohl wissend, dass es herausfordernd ist, Paulus formuliert sehr eng und sehr komprimiert in Schachtelsätzen, aber lad sie ein, den Kranz und die drei Kerzen zu entdecken. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, Psalm 18. Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und wiederum heißt es, 5. Mose 32, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum, Psalm 117, lobet den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, Kapitel 11, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und wird aufstehen, um zu herrschen über die Heiden, auf den werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Eine erste Kerze, die Paulus heute Morgen aufsteckt, wird daran deutlich, weil er sie bewusst am Beginn dieses Abschnittes hervorhebt und am Schluss diesen Abschnitt auch damit beschließt. Die Kerze der Hoffnung. Ein erstes, die Kerze der Hoffnung, lasst euch mit Hoffnung anstecken. Hoffnung ist ja ein großes Wort. Ich meine, mein ganzer Tag ist von Hoffnung durchzogen. Das geht schon mitten in der Nacht los, wenn ich darauf hoffe, dass der Wecker nicht gleich klingelt. Oder dann morgens, wenn ich darauf hoffe, dass das Bad frei ist. Oder wenn ich darauf hoffe, dass ausgerechnet, wenn ich dann in die Küche komme, Kaffee und Milch, dieses Lebenselixier nicht zu Ende sind. Oder wenn ich darauf hoffe, dass mein noch konservativ mit Filter gebrühter Kaffee nicht überläuft. Oder wenn ich dann darauf hoffe, wenn ich den Computer anschalte, dass er auch hochfährt und dass mir dann was Brauchbares für den Rallye-Unterricht einfällt. Also ich hoffe den lieben langen Tag und dabei ist jetzt erst 8 morgens. Viele meiner Hoffnungen werden tatsächlich erfüllt. Ich gehe mal davon aus, dass Hoffnungen dieser Art bei Ihnen doch auch in gewisser Häufigkeit erfüllt werden. Manche aber auch nicht. Also zum Beispiel mein Computer am Wochenende des Totensonntags hat auch der das Zeitliche gesegnet. Es ist so eine Sache zu hoffen, dass die Zahnpasta in der Tube nicht alle ist. Und eine andere Sache zu hoffen, dass es einen Gott gibt, der mein Leben in seiner Hand hält. Dass mein Leben einen Sinn hat und ein Ziel und dass ich etwas bewegen kann in dieser Welt. Und dass nach dem Tod nicht alles aus ist. Darum geht es, Paulus, dass wir einen Gott haben, auf den zu hoffen, es sich lohnt. So haben wir es vorhin im Psalmgebet miteinander bekannt. Du bist mein Gott, meine Hoffnung von meiner Jugend an. Unser Bibelwort heute ist eingerahmt von der Ermutigung zur Hoffnung. Und so wünscht uns Paulus zu Beginn, so formuliert er es, dass wir durch den Trost der Schrift Hoffnung haben. Und er schließt mit dem Zuspruch: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Du sollst Hoffnung haben. Du bist zur Hoffnung berufen. Wenn wir heute Morgen als Leitthema des dritten Adventes hören, bereitet dem Herrn den Weg. Und wenn wir so jetzt weitergehen, auch in diese nächsten Tage aufs Weihnachtsfest zu, und mit der Frage, wie bereite ich dem Herrn den Weg, außer dass ich noch die nötigen Geschenke kaufe und den Christbaum überlege, wann ich ihn wo wie aufstelle und so weiter, was man halt sonst so alles noch tun könnte. Wegbereitung, eine erste Kerze, die uns Paulus heute Morgen aufsteckt, ist die Kerze der Hoffnung. Mit ihr bereitest du dem Herrn den Weg. Du sollst Hoffnung haben, sagt Paulus. Hoffnung, wo dir an Hoffnung mangelt, vielleicht durch eine Krankheit. Du sollst Hoffnung haben im Blick auf deine berufliche Zukunft. Es mag die ein oder andere Veränderung anstehen, aber du sollst Hoffnung haben. Hoffnung soll dich erfüllen im Blick auf deine Kinder, im Blick auf eure Familie. Hoffnung soll dich erfüllen, auch angesichts der unzähligen Herausforderungen des Alltags. Hoffnung soll uns erfüllen in den gesellschaftlichen Herausforderungen, wo man ja auch doch gelegentlich denken kann, da ist doch alles hoffnungslos. Hoffnung sollst du haben für dein Leben. Hoffnung sollst du haben für dein Leben, wenn es einmal ans Sterben geht. Hoffnung auf eine Auferstehung von den Toten hinein in Gottes Ewigkeit. Hoffnung sollst du haben. Und das ist für Paulus dann auch kein oberflächliches Geschwätz. Oberflächliches Geschwätz, so nach dem Motto, hoffen wir mal das Beste. Oder die Hoffnung stirbt zuletzt, es wird schon wieder. Die Hoffnung, die uns Paulus aufsteckt, ist von anderer Art. Eine Hoffnung, die trägt und die weiterführt zu einem gewissen Glauben. Und dass dies geschieht und unsere Hoffnung wirklich trägt und nicht nur eine Hoffnung auf das Blaue vom Himmel herab ist, zündet er uns die Kerze der Hoffnung einfach auch nicht nur so an, sondern steckt sie auf diesen Adventskranz. Haben Sie ihn entdeckt, den Adventskranz? Wie gesagt, nicht ganz einfach. Ich lese uns noch einmal den Vers 4, mit dem Paulus hier diesen Abschnitt beginnt. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Geschrieben, geschrieben, Trost der Schrift. Keine Hoffnung auf irgendwas Blaues vom Himmel herunter, auf Hoffnung auf bessere Zeiten oder sonst irgendwas, sondern gegründet in geschrieben, geschrieben, Trost der Schrift. Und damit fasst Paulus das gesamte Alte Testament zusammen. Sie haben es ja auch gemerkt, eine ganze Reihe an Bibelworten zitiert er. Das macht er nicht aus Jux und Tollerei und auch nicht, um zu zeigen, wie toll er seine Bibel auswendig kennt. Sondern weil hier unser Leben einen Halt hat, der gegründet ist, dort, wo uns die Dinge zwischen den Fingern zerrinnen. Gegründet ist, und Paulus zitiert ja auch nicht nur irgendwelche Bibelstellen, sondern er zitiert Verse, mit denen Gott Israel den Himmel aufgerissen hat und Hoffnung ihnen gemacht hat, abzuwarten, ob sie sich's erfüllt. Und all das, was er zitiert, sind erfüllte Hoffnungsverheißungen. Und deshalb geschrieben, geschrieben, Trost der Schrift, das ist der Adventskranz, den Paulus uns hier bindet, bevor er die Kerzen aufsteckt. Und vielleicht der Draht, mit dem er dann den Adventskranz wirklich so was von fest und zusammenschnürt, dass er jede Kerze trägt. Vielleicht der Vers 12, mit dem er Jesaja 11, diese große Messias-Verheißung zitiert. Und wiederum spricht Jesaja: Es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und wird aufstehen, um zu herrschen über die Heiden. Auf den werden die Heiden hoffen. Die Heiden, eben alle Völker, die nicht Israel sind. Alle Welt wird auf ihn hoffen. Wir werden auf ihn hoffen. So kündigt Jesaja an. Hier ist für Paulus die Mitte des Trostes der Schrift. Weshalb? Was meint Jesaja mit dieser Rede von einem Spross aus der Wurzel Isais? Was hat es damit auf sich, dass hier Tragkraft ist? Isai, das ist der Vater des großen Königs David. Und was die Rede vom Stumpf Isais besagt, liegt auf der Hand. Der Stammbaum der davidischen Könige, einer nach dem anderen, die auf dem Thron Davids saßen, ist abgehackt. Jesaja kündigt das Ende der davidischen Dynastie an, auf die Israel seine Hoffnung setzte. Im Alten Testament galt Israels Hoffnung den beiden, ich sag mal, Heilsinstanzen Tempel und Sühnekult und Königtum, hebräisch der gesalbte Messias andererseits. Sühnekult im Tempel und der gesalbte König auf dem Thron Davids, hebräisch Messias, das waren die Heilsinstanzen im Alten Testament. Und beide waren dafür zuständig, Israel Shalom zu schenken, Frieden, Heil. Und beide waren dazu nicht in der Lage. Und deshalb hackt Gott den Stammbaum der Davididen ab und sagt, dieser Heilsweg führt nicht zum Ziel. Interessant, aber er hackt ihn ab. Was hätte er auch machen können? Er hätte ihn auch ausreißen und wegwerfen können. Macht er nicht. Was macht er stattdessen, wenn er ihn abhackt? Er sagt, die Wurzel stimmt. Und ich stehe zu meinem Wort, das ich David gegeben habe, ihm einen ewigen Nachkommen auf meinem Thron zu schenken. Und deshalb hackt er ihn ab und reißt ihn nicht aus. Eines der wunderbarsten Beispiele, wie Gott treu ist zu seinem Wort. Dass wir einen Gott haben, der selbst dort, wo er die Krise kriegt, über dem, was er vielleicht auch versprochen hat, ich weiß es nicht. Aber er ist treu zu seinem Wort und Jesus wird ein Sohn Davids. Hätte er ja auch anders machen können, Jesus auf diese Welt zu schicken. Aber er steht zu diesem Wort, das er David gegeben hat. Er hackt den Heilsweg der Davididen ab, weil der nicht zum Heil geführt hat und fängt neu an, aber treu zu seiner Verheißung. Trost der Schrift, wir haben einen Gott, der treu ist und dem wir die Verheißungen unter die Nase reiben können, weil er zu seinem Wort steht. 200 Jahre nach Jesaja im babylonischen Exil war es soweit, im 6. Jahrhundert, als die Babylonier Jerusalem erobern, den Tempel zerstören und der letzte König damit auch erledigt ist. Der letzte König auf dem Thron Davids, bis Jesus Christus Mensch wird. Auf den werden die Heiden hoffen. Hoffnung für alle Welt. Was für ein Gott und was für eine Gnade. Er hat Israel erwählt und beruft doch alle Welt dazu und lässt uns nicht außen vor. Was für ein Gott und was für eine Gnade. Auf den werden die Heiden hoffen. Auf den werden die Heiden hoffen. Wir haben Hoffnung. Du bist zur Hoffnung berufen, weil Gott treu ist zu seinem Wort. Und weil er uns seinen Sohn Jesus Christus schenkt, dass wir das Heil haben. Ja, man kann auf einen Arzt seine Hoffnung setzen. Und ich mache es genauso, weil ich dem vertraue, dass er was gelernt hat und dass er sein Handwerk versteht. Ja, man kann hoffen, dass es nächste Mal mit dem nötigen Lernen eine bessere Note gibt. Ja, man kann hoffen, dass sich Dinge zum Guten wenden. All das ist nicht falsch. Die Frage ist, was trägt unsere Hoffnung letztlich? Und Paulus malt uns jenen Grund der Hoffnung vor Augen, der alleine letztendlich trägt. Dort, wo jeder Arzt an seine Grenzen kommt, wo alles Lernen gelegentlich an eine Grenze kommt und wo manche Dinge sonst in dieser Welt an eine Grenze kommen, wir es nicht im Griff haben, wie unsere Kinder sich entwickeln, welchen Weg sie wirklich gehen, wir haben so vieles nicht im Griff. Aber wir haben gegründet im Trost der Schrift die Hoffnung, die uns Paulus hier vor Augen malt, einen Herrn Jesus Christus, auf den zu hoffen es sich lohnt. Hoffnung nicht auf irgendwas Blaues vom Himmel runter, sondern auf eine Person und nicht nur irgendeine. Es ist der Sohn Gottes, Jesus. Und was für ein Gott, der auch bei Paulus im Römerbrief das so sagen dann auch kann. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Und dann fügt Paulus hinzu, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir, was er uns geschenkt hat. Um wie viel mehr sollte er auch nicht die Dinge des Lebens, die uns das Leben schwer machen, kennen und sich ihrer gerne annehmen. Wir hoffen nicht auf irgendetwas, sondern auf Jesus Christus, der unser Leben in Händen hält. Die Flamme der Hoffnung auf dem Kranz des Trostes der Schrift. Eine zweite Flamme, eine zweite Kerze, die uns Paulus heute Morgen anzündet unter diesem Leitthema, bereitet dem Herrn den Weg. Hoffnung, eine Form der Wegbereitung. Die zweite, die uns Paulus heute Morgen mitgibt, die Kerze der Eintracht. Nehmt einander an. So lesen wir. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander Christus Jesus gemäß. Damit ihr einmütig und mit einem Mund Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Die zweite Kerze, die uns Paulus heute Morgen anzündet, für unsere Wegbereitung dieses Herrn, die Kerze der gegenseitigen Annahme. Aber zum Glück ist auch hier, wie bei der Hoffnung, dass Paulus dieser Annahme Hand und Fuß gibt und nicht nur zynisch und platt sagt, jetzt habt euch halt mal alle lieb. Da kommen wir schnell an Grenzen, ich zumindest. Also meine Emotionslage reicht nicht bei jedem gleichermaßen hoch. Auch wenn ich es gern will und mir alle Mühe gebe, die Annahme, zu der uns Paulus heute Morgen ermutigt, ist eine andere, jenseits aller Gefühle, jenseits aller Empfindungen. Wie sehr ich jemanden lieb habe oder wie sehr ich auch denke, oh, lass mir nur in Ruhe. Die Annahme, die uns Paulus vor Augen malt, ist eine mit Hand und Fuß, Jesus Christus, wenn er hier schreibt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Oder Gott gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß. Der schreibt hier nichts von Emotionen und schreibt hier nichts davon, ob wir menschlich gut miteinander können oder nicht, oder ob da herzliche Empfindungen sind oder nicht. Das Einzige, was er zu dieser Aufforderung unserer gegenseitigen Annahme schreibt, ist, wie Christus euch angenommen hat. Und da hat er bei mir zumindest schon gewisse Herausforderungen, die er dann mit annehmen muss, wenn er mich mit annimmt. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das ist der Maßstab und für uns heute Morgen schon auch die Herausforderung, bereitet dem Herrn den Weg. Wo ist es vielleicht nötig, dass ich über den Schatten meiner Emotions- und Gefühlslage im Blick auf den einen oder anderen Mitmenschen hinwegspringe und stattdessen auf Jesus sehe, und sehe, wie er mich angenommen hat, mit all dem, wofür er dann am Kreuz gestorben ist. Im Garten Gethsemane, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und er hat mich angenommen mit all dem, womit ich ihn beschwere. Und er ist am Kreuz gestorben für mich, für meine Schuld und für all das, womit er sicher seine liebe Mühe hat, anzunehmen. Was für ein Gott, was für ein Heiland Jesus Christus, den uns Paulus hier vor Augen malt. Bereitet dem Herrn den Weg, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Die zweite Kerze, die uns Paulus heute Morgen aufsteckt. Eine dritte Kerze, die uns Paulus heute Morgen aufsteckt, die Kerze des Lobpreises Gottes. Stimmt den Lobpreis an. Noch einmal diese Verse. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Einmütigkeit und Annahme sind Lobpreis für Gott. Wegbereitung, Lobpreis. Ein Lobpreis, der lauter singt und spielt als jedes unserer Lieder. Der Prophet Amos im 8. Jahrhundert hat angesichts einer sozialen Kälte damals im 8. Jahrhundert in Israel diese sehr drastisch formuliert. Wenn er schreibt oder damals sagte, und wir lesen es heute nach in Amos 5, tu weg von mir das Rauschen deiner Lieder, ich mag dein Harfenspiel nicht hören, es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Rauschende Lieder sind für Gott ein Lobpreis und es ist etwas Kostbares, miteinander fröhlich und begeistert zu singen und Gott zu loben. Gott freut sich über unseren Lobgesang, über unsere Musik und die Lieder, die wir ihm anstimmen. Und doch kann er sie nur genießen, wenn zum Lobpreis im Lied auch der Lobpreis in der gegenseitigen Annahme kommt. Eine Kerze und der Lobpreis der Hoffnung. Auch das ist Lobpreis. Das ist ja wie bei unseren Kindern auch. Wenn wir unseren Kindern etwas zutrauen, etwas von ihnen erwarten, wo sie vielleicht auch an Grenzen kommen, dann ist das eine Form von Lob. Ich traue dir das zu. Und so ist mit der Hoffnung auf Gott auch. Hoffnung ist Lobpreis. Wir loben unseren Gott und vielleicht gibt es auch gar kein größeres Lob als dieses, dass wir Gott etwas zutrauen und ihm sagen, dort wo der Rollladen in dieser Welt eigentlich runtergeht, wo wir sagen, weltlich gesehen, menschlich gesehen, Ende, ist es Lobpreis, wenn wir Gott etwas zutrauen und unsere Hoffnung auf ihn setzen. Deshalb die Kerze der Hoffnung und die Kerze der gegenseitigen Annahme und die Kerze des Lobpreises, sie gehören alle zusammen. Dritter Advent, drei Kerzen der Wegbereitung für unseren Herrn. Die Heiden aber sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Und dann kommen ja ganze Reihen Zitate. Lobt den Herrn alle Heiden und preist ihn, alle Völker. Gott erweist uns seine Barmherzigkeit und wir antworten im Lob. Im Hebräischen ist Segen und Lob dasselbe Wort. Segen und Lob, ein und dasselbe Wort, zwei Seiten einer Medaille. Hebräisch Barach. Segen und Lob. Zwei Seiten einer Medaille, wenn die eine Seite fehlt, ist keine Medaille mehr. Und so erinnert uns Paulus heute Morgen auch, du, der du Gottes Barmherzigkeit genießt, stimm den Lobpreis an. Wer den Segen Gottes genießt, kann nicht anders als den Lobpreis anzustimmen. Und umgekehrt, wer Gott lobt und anbetet, der findet darin auch Frieden, weil ihm Gott darin groß wird. Wenn Gott eine konkrete Wohltat tut, wenn Gott uns ein Gebet erhört, wenn Gott eingreift in ein Leben, dann ist es wie, wenn er uns durch ein Schlüsselloch schauen lässt. Eine konkrete Gebetserhörung, eine wunderbare Führung in unserem Leben, es sind Schlüssellochblicke Gottes hinein in seine Ewigkeit. Schlüssellochblicke, wo wir etwas von seiner Größe, ich sag mal, erahnen. Im Lobpreis reißt Gott die Türe ganz weit auf. Weshalb? Im Lobpreis beten wir Gott als den an, der er ist. In der Dankbarkeit für eine wunderbare Führung sagen wir, danke, dass du das und das in meinem Leben getan hast. Und wir sehen, wie Gott an einer Stelle seine Ewigkeit hat aufleuchten lassen. Der Lobpreis reißt die Türe ganz weit auf, weil wir im Lobpreis und in der Anbetung den sehen, der er ist. Du bist ja nicht nur der, der hier damals gesund gemacht hat, du bist der Arzt. Wir beten ihn an als den Heiland, der unser Leben heil macht, weil hier Vergebung ist. Und wir beten ihn an als den Friedefürsten, der Frieden schenkt in ein Herz, wo Schuld ist und kaputte Beziehungen, zwischenmenschlich und auch mit Gott. Wir beten ihn an als den König und sagen ihm, du hast nicht nur weise gehandelt, du bist der weise König, der regiert. Auch wenn in dieser Welt manchmal das anders aussieht, aber du bist der König und dir vertrauen wir. Der Lobpreis und die Anbetung reißt die Tür ganz weit auf. Vielleicht wird uns die Not in dieser Welt deshalb nicht kleiner. Aber Gott wird uns groß und größer als die Not. Und wir sehen in aller Not, wer er ist. Der König, der Arzt, der Heiland, der Friedefürst. Lobpreis und Anbetung reißt die Tür auf zum Vaterherzen Gottes, zu ihm, indem er sich uns darin zeigt. Dritter Advent, bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, er kommt gewaltig. Du sollst Hoffnung haben. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und schaut auf den, der dein Heiland ist, dein Erlöser, dein König, der Friedefürst, und betet ihn an, denn im Lobpreis wird er groß, wird erkennen wir ihn als den, der er ist. Und das alles nicht vom Himmel herunter als das Blaue, das wir uns erhoffen oder erträumen, sondern gegründet im Trost der Schrift. Amen.